zwischen Hamburg und Haiti.
Abenteuer. Das ist das Thema heute im Magazin von Zwischen Hamburg und Haiti. In der letzten Sendung des Jahres wagen wir den Sprung ins Unbekannte, suchen Schätze in Oregon, träumen von Fußballkarrieren in Peru, stürzen uns mit dem Pistenbully verschneite Hänge hinab. Zu dieser Abenteuertour begrüßt sie Lena Bodewein. Ein Abenteuer erlebt man, wenn man sich auf die Suche nach neuen Wegen macht. Eine Idee, die genau das verspricht, stammt aus Oregon, dem grünen Bundesstaat im Nordwesten der USA. Das Geocaching oder Geocaching lockt Menschen auf Wege, die nur Eingeweihte finden können, mit Hilfe von Koordinaten und einem GPS-Gerät. Am Ziel lockt ein versteckter Schatz. Aber der eigentliche Schatz ist ja der Weg durch die Wildnis, besonders wenn sie so aufregend ist wie in Oregon. Steffi Hornig war mit GPS und Mikrofon unterwegs.
Das hier sind die Wildwood Falls. Sie sind ein Teil des Roe Rivers, der weiter unten in den Lake Dorena fließt. Diese Stelle des Flusses ist sehr felsig. Da gibt es sehr enge Schluchten, durch die das Wasser durchrauscht.
Dana steht am Ufer und hält sein GPS-Gerät in der Hand. Es ist ungefähr so groß wie ein Handy und hat ihn mehr als 30 Kilometer aus der Stadt heraus bis hierhin gelotst, mithilfe von Satellitennavigation. Das Ziel hat er sich im Internet ausgesucht. Es ist ein Geocache, ein kleines, geheimes Versteck, das nur Eingeweihte finden können. Eine Art Schnitzeljagd 2.0. Jetzt zeigt das Gerät an, Dana ist nur noch wenige Meter vom Ziel entfernt. Irgendwo da unten, zwischen den Felsen muss es sein. In Wanderschuhen und Regenjacke hält Dana Ausschau.
Ich versuche immer so nah wie möglich ans Wasser heranzukommen. Es ist so beeindruckend, welche Kraft es hat. Da drüben sieht man, wie aufgewühlt es ist. Da, wo der weiße Schaum auf dem Wasser schwimmt.
Bei Danas Geocaching-Ausflügen ist auch seine Tochter Elena oft mit dabei. Es ist ein Abenteuer für Menschen mit Teamgeist, denn alleine würde die 14 Jahre alte Schülerin glitschige Abhänge wie diesen hier nicht runterklettern.
Nein, eher nicht. Ich will da nicht runterfallen. Und wenn ich mich verletzen würde, hätte ich dann niemanden, der mir helfen könnte. Normalerweise gehe ich mit meinem Vater runter. Der hilft mir. Also.
Let's do it.
Dana schaut auf das Display des GPS-Geräts und zeigt dann auf die Felsen, knapp über dem Punkt, wo das tosende Wasser ans Ufer rauscht.
Wir sind nur noch 4,5 Meter entfernt. Es ist nicht mehr weit. Aber um zu dem Versteck zu kommen, muss ich noch hier runterklettern. Dann steige ich darüber und dann mache ich einen großen Schritt genau hierhin.
Den Schatz findet Dana tief verborgen zwischen zwei Felsbrocken. Eine kleine Frühstücksdose, wasserdicht und in Tarnfarben. Dana merkt sich die Nummer, die darin vermerkt ist, und legt die Box wieder zurück. Später registriert Dana seinen Fund auf einer Website. Bisher hat er schon 12.800 Geocaches gefunden. Und so hat er schon viele neue Orte entdeckt. Zum Beispiel in den sattgrünen, dichten Wäldern Oregons. Dass die selbst im März schon so dicht wie ein Urwald wirken, obwohl noch kein einziges Blatt ausgetrieben hat, das liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit. Jeder Oregonian hat mindestens einen Spruch parat, mit dem er lakonisch den vielen Regen kommentiert, der hier das Klima prägt. Dank des Regens sind die Wälder oft in einen Dunst gehüllt, der sie geheimnisvoll und undurchdringlich erscheinen lässt. Moose, Flechten und Farne sprießen und wuchern auf jedem Baum. Old Man's Beard nennen die Einheimischen die Arten, deren meterlange Triebe von den Ästen hängen und die tatsächlich an den Bart eines sehr alten Mannes erinnern. Wer hier nach einem Geocache sucht, fühlt sich wie in einem verwunschenen Zauberwald. Der viele Regen macht die Oregonians aber ganz und gar nicht zu Stubenhockern. Im Gegenteil. Mountainbiken, Jagen, Rafting, Angeln oder Laufen. Jede Möglichkeit, an die frische Luft zu kommen, wird genutzt. Oder eben Geocaching. Kein Wunder, dass diese outdoor-verliebte Idee in diesem naturverbundenen Staat geboren wurde. Dana hat sich bei der Schatzsuche auch schon in höher gelegene Gebiete locken lassen. In Gebirgslandschaften, die von Vulkanausbrüchen der vergangenen Jahrhunderte geprägt sind. Dort oben liegt ein Cache so groß wie eine Regentonne, sagt Dana. Passt auch irgendwie. Seine Entdeckertour von den Bergen im Osten Richtung Meer im Westen hat Dana schon durch malerische Täler mit hübschen kleinen Weingütern geführt. Die Weinberge, die Wiesen, die Felder, auch hier ist alles üppig grün. Und ganz im Westen von Oregon dann die beeindruckende Küste des Pazifischen Ozeans. Wild und rau rollen die Wellen heran. Der Wind lässt jeden hier unvermittelt zur Kapuze greifen. Endlos breit scheinen die weißen Sandstrände. Auf den Felsen vor den steilen Klippen wälzen sich dicke schwarze Seelöwen. Ein Geocache führt die Besucher direkt an eine kleine Holzhütte in Florence, einer kleinen Stadt am Meer. Die Hütte steht windgeschützt, gleich bei den Dünen.
So this is your first time, right?
Yes. Okay. Yeah, that was my first time.
Well, there you go. There's a fresh interview.
Yeah, it was fantastic. I had a really good time. And I.
Lon Beale hat sich hier einen Traum verwirklicht. Er schickt seine Besucher in ein sehr sandiges Abenteuer. Er verleiht Sandboards.
The boards are ridden barefoot.
Auf dem Brett steht man barfuß. Keine Socken, keine Schuhe. Es gleitet sehr ähnlich wie ein Snowboard, dabei der Sand verhält sich eher wie Wasser. Deshalb ähnelt Sandboarding eigentlich mehr dem Surfen als dem Snowboarden.
Ja, it's so wonderful sport.
Die Landschaft hier ist atemberaubend. 130 Quadratkilometer feinster weißer Sand, aufgetürmt zu bis zu 150 Meter hohen Dünen. Turner und Zach sind mit ihrem Vater eigentlich wegen des Geocachings hierher gekommen. Aber dann haben sie sich gleich zwei Boards geschnappt. Vater Scott schaut ihnen aus ein paar Metern Entfernung zu.
Ja, das ist unser erster Tag. Es war wirklich lustig zu sehen, wie die beiden Jungs auf das Board gesprungen sind. Bei ihren ersten Versuchen sind sie noch kläglich gescheitert. Aber dann haben sie sich wieder aufgerappelt und sind ganz schön schnell den Abhang runtergefahren. Sie hatten einen Riesenspaß.
Für schnelle Schwünge und hohe Sprünge auf dem Sandboard bringt das Wetter heute allerdings nicht die idealen Bedingungen. Nach leichtem Regen ist der Sand nass und schwer. Sie dagegen lassen sich vom Wetter nicht ausbremsen. Dune Buggies, eine Art Geländemotorrad auf vier Rädern. Viele hier haben mehrere hundert PS. Wer hier zu Fuß auf der Suche nach dem nächsten Geocache ist, hält sich von den heulenden Motoren lieber fern. Skyanne ist 16. Im Motocross-Anzug und mit Helm tobt sie sich hier mit ihren Freunden aus.
Hier in Florence gibt es Stellen, an denen man richtig gute Sprünge machen kann. Und man muss sie nicht mit zu vielen Leuten teilen, obwohl der Ort bei Dune-Buggy-Fahrern ziemlich beliebt ist. Es ist einfach genügend Platz für alle da. Und dazu gibt es hier auch noch Pfade durch die Dünen. Die Kombination gibt es nicht oft.
Während Skyanne mit den Lederhandschuhen in die Ferne zeigt, wippt Brandon ungeduldig mit den Stiefeln. Er ist 19 Jahre alt, gerade hat er sich schon in einen Geschwindigkeitsrausch gefahren und er will unbedingt weiter.
Es ist so toll, wenn du den Wind in deinem Gesicht spürst und wenn du so schnell fährst, dass dir fast die Luft wegbleibt.
Abends ruht man sich hier auf dem Campingplatz aus von einem anstrengenden Tag voller Action.
Hi Boys, look both ways.
Aber auch wer weniger draufgängerisch ist, findet Abenteuer in Oregon. Dank der Leidenschaft der Geocacher, immer mehr gute Verstecke zu finden, gibt es sie sogar mitten in der Stadt. Kathy und ihre Kinder haben in Eugene, der zweitgrößten Stadt des Bundesstaates, schon die schwierigsten Aufgaben gelöst.
Es gibt sogar Caches an belebten Straßen. Die sind oft ganz winzig. Einer ist an einer Bushaltestelle, gleich bei unserem Haus. Und er ist nur so groß wie eine Rosine. Er ist so versteckt, dass du ihn nie entdecken würdest, wenn du nicht wüsstest, dass er da ist. Das ist schon ziemlich cool.
Cathys Söhne sind 5 und 9 Jahre alt. Für Braham und Ian ist Geocaching das ideale Spiel für einen langen Nachmittag. Nur schnell die Turnschuhe anziehen und raus an die frische Luft. Die Jungs lieben es, den Schatz zu finden. In einigen Caches sind auch Gegenstände zum Tauschen, wie Kinderspielsachen, Münzen und Gegenstände, die von einem Cache zum nächsten weitergetragen werden. Wandern finden die Jungs auch gut, wenn sie nicht zu müde sind. Und sie finden es toll, neue Orte zu entdecken. Heute führt sie das GPS in einen kleinen Park beim städtischen Krankenhaus. Eine grüne Idylle zwischen Highway und Einkaufszentrum. Aber Aufmerksamkeit bekommt hier nur eines, der versteckte Schatz.
Wir sind nur noch 24 Meter entfernt. Ian, los, du findest das.
Die Belohnung am Schluss macht Geocaching zum rundum glücklich Erlebnis. Aber das wahre Ziel ist das Abenteuer unterwegs.
Steffi Hornig war auf Schatzsuche. Und welche Schätze Sie hier in Ihrer Umgebung suchen können, können Sie auf unserer Internetseite ndr.de/zwischen-hamburg-und-haiti sehen.
Cojo caracoles del jardín, nos hemos entregado todo. Por una cruel ausencia alguna vez, es inútil convivir con la inocencia en alto.
Was genau ein Abenteuer ist, heißt für jeden etwas anderes. Zu Fuß zum Südpol, Steuererklärung ohne Hilfe ausfüllen oder der Traum von der großen Sportlerkarriere. So ist es bei den Strandfußballern von Huanchaco. Im Nordwesten Perus trainieren einige Teenager hart für eine Laufbahn, die sie aus der Armut in die weite Welt bringen soll. Arne Schulz hat sie besucht.
Juan José, Mitte 40, Fußballtrainer, streicht sein langes schwarzes Haar zurück. Dann betritt er mit federnden Schritten das Hinterzimmer. Sechs Hochbetten stehen entlang einer unverputzten grauen Wand. Auf manchen der durchgebogenen Matratzen liegen sie zu zweit. Rostige Wellblechplatten bilden ein Dach. Durch einen Spalt oberhalb der Wand dringt schummriges Morgenlicht. 3 Monate lang während der Sommerferien ist es das Zuhause der Spieler des FC Huanchaco. Die meisten Spieler kommen aus der nahen Großstadt Trujillo, einige aus anderen Orten der Provinz. Die Jungen schlurfen heran, reiben sich die verquollenen Augen. Dennis setzt sich auf einen der beiden abgewetzten Korbsessel im Wohnraum und schnürt die Senkel seiner Turnschuhe. Er ist der Kapitän der Mannschaft, ihr Anführer. Dennis ist groß für seine 14 Jahre. Sein Gesicht ist glatt und schmal, dunkle Augen und dünne Lippen, ernste Ausstrahlung. Wenn er redet, beugt er sich leicht vor, richtet den Zeigefinger auf seinen Gegenüber.
Wenn wir etwas erreichen wollen im Fußball, müssen wir auf viele Dinge verzichten. Also im Moment verzichte ich auf meine Familie. Ich kann eben nicht einfach das Leben eines normalen Jugendlichen leben.
Dennis zupft an seinem schwarzen, ärmellosen Shirt mit der Aufschrift Just Do It. Dann drückt er auf dem alten Handy in seiner Hand ein paar Knöpfe. 6.55 Uhr, Zeit für die erste Trainingseinheit des Tages. Crema de mi vida. Vor dem Haus liegt die kaum befahrene Hauptstraße. Gleich dahinter beginnt der Strand des kleinen Dorfs an der nordperuanischen Küste. Mit Hütchen markiert der Trainer einen Athletikparcours auf dem weißen Sand. Schnelle Seitwärtsbewegungen, Sprint, Hocksprünge, Sprint, Liegestütze. Am Horizont steigt die Sonne aus dem Pazifik empor. Ein verspäteter Fischer paddelt Richtung Strand. Das Netz über die Reling gelegt, in seinem traditionellen länglichen Kanu aus geflochtenem Schilf. Schon jetzt ist es heiß. Der Schweiß läuft den Spielern aus allen Poren. Nach 90 Minuten haben sie es geschafft. Seit 7 Jahren schon trainieren die Jungen für eine Profikarriere. Ihr halbes Leben. Jede freie Minute schauen sie Fußball im Fernsehen.
We come from a very poor Sie stammen aus sehr einfachen Verhältnissen. Die Mütter müssen in anderen Haushalten arbeiten oder sie verkaufen kleine Dinge auf der Straße, um das Überleben zu sichern. Das ist die Realität hier in Südamerika.
Das Leben in Juan Chaco ist ruhig und behütet. Es gibt die Fischerei und den Surftourismus. Das Leben in den armen Vierteln Trujillos dagegen kann gefährlich sein. In der Lokalzeitung steht fast jeden Tag ein neuer Mord. Auch Juan José ist dort aufgewachsen. Mit 16 riss er von zu Hause aus und machte sich allein auf den Weg in die USA, um Fußballprofi zu werden.
I never have a club in Peru. I never play for a club. I was just one of the street players.
In Peru habe er nie im Verein gespielt. Er sei damals nur einer dieser Straßenfußballer gewesen. Auf der Anrichte neben der Spüle steht ein Bild. Es zeigt den jungen Juan José im Trikot der Miami Breakers. Neben ihm steht der kolumbianische Fußballstar Carlos Valderrama. Das war bei einem Benefizspiel. Doch am Ende hat Juan José es nie über die zweite US-Liga hinaus geschafft. Disziplin und Fleiß hätten ihm gefehlt, sagt er heute.
Niemand hat mir etwas beigebracht. Ich war gut mit dem Ball, aber das war's.
Nach seiner Karriere in den USA kehrte Juan José zurück, um in seiner Heimat ein Talentcamp zu gründen, den FC Juan Chaco. Den führt er nun mit strengen Regeln. Partys und Alkohol sind tabu. Stattdessen steht für die Spieler regelmäßig Englisch-Nachhilfe auf dem Programm. Meistens bei Touristen, die zum Surfen nach Juan Chaco kommen. In Juan Chaco finden die Longboard-Weltmeisterschaften statt. Alle bemühen sich, doch die fremde Sprache fällt ihnen schwer. Auch Dennis hat große Probleme. Nach dem Unterricht verkriecht er sich allein auf sein Bett im schummrigen Hinterzimmer. Am Wochenende gab es Ärger zu Hause, erzählt er.
Das Schwierigste für mich ist, auf meine Familie zu verzichten. Meine Mama, die ich allein zu Hause lassen muss. Sie hat mir gesagt, lass mich nicht alleine. Aber ich habe gesagt, ich muss trainieren.
Mit der linken Hand fährt er nervös durch sein Haar. Die harte Haltung gegenüber seiner Mutter ist ihm nicht leicht gefallen.
Seit ich klein war, haben sie mir erzählt, dass meine Mutter die meisten Opfer bringen musste. Sie hat 6 Kinder, hat uns alleine großgezogen, ohne einen Vater.
Er ist der Jüngste. Fast alle Geschwister bringen ein wenig Geld nach Hause. Dennis dagegen setzt alles auf den Fußball.
Nach Europa gehen, dort für eine Mannschaft spielen und meine Familie unterstützen, so viel wie geht. Sonst nichts.
Im Wohnraum kocht die Mutter eines anderen Jungen das Mittagessen. Sie arbeitet als Haushälterin für das Team. Auf dem kleinen Gasherd liegen in 2 großen Pfannen mehrere Fische. Dazu gibt es Reis, Yuca und Kochbanane. Das Geld für das Essen hat Juan José einem örtlichen Unternehmer abgeschwatzt. 10.000 US-Dollar zahlt der jährlich für Unterkunft und Ernährung. Dazu gibt der Trainer ein bisschen vom eigenen Ersparten. Das reicht für das Nötigste.
Da ist noch ein anderer lokaler Unternehmer. Wenn es einen Club gibt oder eine Chance für Sie, nach Europa zu gehen, dann wird er den Flug bezahlen. Sie glauben wirklich sehr an diese Kinder.
Juan José will später als Manager seine Spieler nach Europa vermitteln. Er glaubt fest, dass es klappen kann. Und die Spieler vertrauen ihm.
Bastante. Profe.
Na ziemlich. Der Trainer hat mich geformt, hat mir alles gezeigt, was ich kann. Auch wenn ich noch viel lernen muss, der Trainer wird mir helfen, damit ich nach Europa gehen kann.
Vor einigen Monaten wurde Dennis das erste Mal in die peruanische Juniorennationalmannschaft berufen. Das ist ein Anfang. Und in wenigen Jahren, hofft Dennis, geht für ihn ein Flug nach Europa.
Abenteuer Fußballprofi. Arne Schulz berichtete über den großen Traum der Strandkicker in Peru. Manches Kind möchte gerne ein ganz Großer werden. Und die Großen wollen manchmal Abenteuer wie Kinder erleben. Starke Autos und Maschinen steuern, am besten da, wo es richtig wild ist. In den verschneiten Bergen zum Beispiel.
Schifffahren ist das Lernste. Was man sind
In der österreichischen Region Montafon beginnt das wahre Schneevergnügen nach dem Tag auf der Piste. Dann können Teilzeitabenteurer mitfahren, wenn der Bulli die Piste räumt. Michael Eimler war dabei.
Am späteren Nachmittag an der Gipfelstation der Valiserer Bahn in Montafon. Der Pistentrubel geht langsam zu Ende. Die letzten Skifahrer und Snowboarder verlassen nach und nach die Hütten und machen sich bereit für die Abfahrt hinunter ins Tal. Die tiefstehende Sonne lässt die schneebedeckten Berggipfel in warmem Abendlicht leuchten. An den fernen 2000 bis 3000ern zeichnet sich messerscharf jeder kleinste Faltenwurf an den schroffen Graten und den weiß glitzernden Hängen ab. Postkartenstimmung. Zeit für die Pistenbullis. Mit ihren mächtigen Schaufeln und schwerem Schleppgeschirr präparieren sie die Abfahrten für den nächsten Tag. 140 Kilometer im gesamten Skigebiet. Aus ihren Garagen schwärmen sie jetzt aus. Jeder auf seine Piste. Drei Bullis bleiben erstmal wieder stehen. Oben am Valiserer Hüsli warten die Urlauber, die unbedingt so einen Koloss einmal selber steuern wollen. Etwas mühsam klettern sie über die breiten Ketten rauf in die futuristisch anmutenden Cockpits, um auf den breit ausladenden Beifahrersitzen Platz zu nehmen. Einer der Fahrer, Mario Tschofen, begrüßt sie lachend. Er fährt schon im 13. Winter, jeden Tag, das heißt jeden Abend, bis spät in die Nacht, mehrere Monate, die ganze Saison lang. Seit einiger Zeit ist er auch immer wieder mal mit Touristen unterwegs.
Jetzt fahren wir auf eine Piste, die schon geschlossen hat. Und danach machen wir Fahrerwechsel. Dann können Sie probieren.
Mit 490 PS schieben die wuchtigen Ketten den 10 Meter langen und 6,5 Meter breiten Koloss zügig bergan. Und die Beifahrer liegen fast in den Sitzen. Doch wirklich steil ist das hier noch nicht, lacht Mario. Sein Bulli schafft da ganz andere Steigungen.
Also bis zu 100%. Das kommt immer auf den Schnee drauf an. Wenn es hart ist, die Piste hart ist, fährt man fast senkrecht hoch und runter. Fast wie fliegen.
Noch ist die richtige Sitzposition nicht gefunden. Das heißt, erst mal irgendwo festklammern, während die Füße vergeblich Halt suchen.
Ist jetzt noch nicht schlimm, das wird noch schlimmer. Gut. Versprochen.
Stopp auf einem kleinen Plateau. Ehe Mario seine Gäste ans Steuer lässt, gibt's eine kurze Einweisung.
Also wir haben als erstes mal ein Lenkrad. Das ist nicht wie beim Auto, sondern man kann es nicht ganz eine halbe Umdrehung drehen. Und wenn man auf Anschlag geht, dann dreht sich der Bulli auf der Stelle. Dann haben wir eine Bedienung auf dem Lenkrad. Da ist die Fräse, die Fahrtrichtung und ein Notaus, falls es ganz brenzlig wird. Dann haben wir das Fahrpoti. Da gebe ich die Fahrgeschwindigkeit an und habe nur ein Gaspedal, also keine Bremse. Wenn ich vom Gas gehe, verzögert das Fahrzeug und wir stehen. Mit der rechten Hand steuere ich das Schild vorne, die Fräse und die Winde. Das mache ich alles auf einem Hebel, auf einem Joystick.
Doch von dem sollen die Laienfahrer die Finger lassen. Auf der Stelle drehen und zurück den Berg hinunter, lautet die Anweisung. Steuer links auf Anschlag, Gas geben und der tonnenschwere Bulli reagiert sofort. Vor Schreck sucht der Fahrer die Bremse. Schaukelnd bleibt das Gerät, wie Mario seinen Bulli nennt, abrupt stehen. Ein zweiter Versuch und schon geht's leichter. Alles Gewöhnungssache. Vorsichtig bergab und mutig mit der Hand das Geschwindigkeitsrad nach vorne gedreht. Der Bulli nimmt richtig Fahrt auf. Ein komisches Gefühl an der ersten Kuppe. Blick geradeaus in den dunkelblauen Himmel. Was hinter der Kuppe kommt, ist nicht zu sehen. Dann plötzlich wieder steil nach unten. Was den Flachländern steil vorkommt, ist eigentlich nur ein leicht abfallender Hang. Nach der ersten Unsicherheit fängt es an, richtig Spaß zu machen. Eine Kuppe nach der anderen, mal rauf, mal runter. Nach 20 Minuten ist erstmal Schluss. Fahrerwechsel und dasselbe Spiel von vorne. Auch Mario fährt seinen Bulli gerne. Doch für ihn ist es kein Abenteuer, sondern harte Arbeit.
Wir starten um 16.30 Uhr, also wenn der letzte Skifahrer das Skigebiet verlässt, starten wir mit den Bullis. Und danach geht es so circa im Durchschnitt bis 1 Uhr. Und wenn es schneit in der Nacht, dann haben wir hier eine Wohnung auf dem Berg hier oben. Da schlafen wir und starten dann um 4 Uhr in der Früh. Und danach, sobald der erste Skifahrer wieder auf die Piste kommt, sind die Bullis verschwunden.
Der Job? Den Schnee, den die Skifahrer den ganzen Tag durch rasante Schwünge und Bremsen bergab schaufeln, tonnenweise wieder hinaufschieben, Piste glätten, gleichmäßig planieren und festigen. Stundenlang. 7 Tage die Woche. Immer dasselbe Fahrzeug, immer dieselbe Piste. Bei jedem Wetter. Unangenehm wird's bei tiefliegenden Wolken und im Nebel, erzählt Mario. Wenn man außer Weiß überhaupt nichts mehr sieht, dann wird's richtig anstrengend.
Ja, wenn man so 8-9 Stunden alleine unterwegs ist, dann darf man viel Musik hören, telefonieren.
Fernsehgucken.
Ja, da hat man keine Zeit, also zum Fernsehgucken. Da sollte man. Aber bei dem Panorama hat man ja Fernseh genug.
Es geht rüber zu einem Steilhang. Mario klingt das Drahtseil an einem der zahlreichen, tief in den Boden eingelassenen Eisenträger ein. Über 1000 Meter hat er auf der Winde. Zur eigenen Sicherheit und als Steighilfe. Früher, sagt er, hätten sie so einen Steilhang gar nicht präpariert. Das wäre nicht ratsam gewesen.
Das war's schon. Wo hängt jetzt die Kette dran?
Also da ist ein Eisenträger reingegraben. In circa 2 Meter Tiefe. Der hält uns. Hoffen wir's.
Festhalten, denn jetzt geht's richtig los. Erst runter, dann mit dem Eigengewicht von 10 Tonnen und einer weiteren Tonne Schnee in der Schaufel, mit Windenunterstützung wieder rauf. Schneebrocken wirbeln über die Schaufel und nehmen komplett die Sicht. Rauf und runter. Die Gäste wissen nicht so recht, wie sie sitzen sollen.
Es ist wieder weiß da oben.
Ging es bisher mehr oder weniger gerade rauf und runter, muss jetzt schräg gefahren werden. Beim ersten Mal ein komisches Gefühl. Kippen kann der Bulli nicht, weil er sehr viel breiter als hoch ist, erklärt Mario auf leicht besorgtes Nachfragen. Höchstens ein bisschen rutschen. Aber da gibt es ja schließlich auch noch das Drahtseil. Je länger seine Fahrschüler an Bord sind, desto sicherer fühlen sie sich. Am Steilhang aber lässt Mario sie trotzdem nicht fahren. Gern hätten sie Mario noch länger begleitet. Aber die letzten Sonnenstrahlen sind inzwischen hinter den Gipfeln verschwunden und die Mitarbeiter der Bergbahn wollen Feierabend machen. Sie haben nur noch auf die Hobbyfahrer gewartet. Zum Abschied gibt's für jeden ein T-Shirt mit Bulli-Aufdruck und einen Führerschein. Zum professionellen Bulli-Fahren wird er sicher nicht reichen.
Michael Eimler berichtete, ob auf der Piste oder auf Safari, zwischen Hamburg und Haiti sind überall Abenteuer.
Komm, wir gehen auf Safari, ich zeig dir seltene Arten. Wir nehmen die erstbeste Party, stellen uns an die Bar und warten, denn alle trinken auf einer Dackel.
Damit endet unser letztes Magazin dieses Jahres. Wenn Sie mehr über diese Sendung wissen wollen, klicken Sie auf ndr.de/zwischen-hamburg-und-haiti. In einem Wort geschrieben. Dort können Sie auch unseren Newsletter bestellen, der Sie über die künftigen Sendungen informiert. In der Technik war heute Sabine Suhr, die Regie hatte Jürgen Kopp und am Mikrofon war Lena Bodewein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und viele Abenteuer fürs kommende Jahr.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.